SWR 2 zur Person.
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen die Musikstücke in dem nun folgenden Podcast-Angebot gekürzt haben.
Mein Name ist Roland Kunz. Ich grüße Sie herzlich zur heutigen Sendung. Midori Seiler. Sie kommt aus einem höchst musikalischen Elternhaus. Die bayerisch-japanische Geigerin wuchs als Tochter einer Pianistin und eines Pianisten in Salzburg auf. Nach ihrer Ausbildung in Basel, London und Berlin konnte Midori den internationalen Durchbruch der Akademie für Alte Musik Berlin nicht nur miterleben, sondern als Konzertmeisterin zwischen 2005 und 2014 auch entscheidend mitgestalten. Es war nur eine Frage der Zeit, dass die charismatische Musikerin zur Professorin ans Mozarteum in Salzburg berufen wurde. Seit 2017 gibt sie ihr Wissen und ihre Erfahrung um die historische Aufführungspraxis als Professorin an der Hochschule für Musik Franz Liszt in Weimar weiter. Bevor sie etwas zu ihrem Werdegang und ihrer Liebe zur alten Musik erzählt, ist Midori Seiler die Solistin im ersten Satz des Concertos S-Dur Rionverzeichnis 260 von Antonio Vivaldi, der das Werk damals für seine hochbegabte Schülerin Anna Maria geschrieben hat. Es spielt Concerto Köln. Herzlich willkommen, Midori Seiler. Wenn Sie vor Ihren Studenten in Weimar stehen, welches ist dann der Satz, den Sie am häufigsten verwenden?
Wahrscheinlich be your own teacher. Naja, man steht da als Lehrer und bringt den Studenten zum Beispiel bei, zu lernen. Also das ist die erste Stufe überhaupt, das Lernen. Und man darf überhaupt nicht sich angewöhnen, sich auf das zu verlassen, was man von außen immer wieder gespiegelt bekommt. Weil das ist natürlich sehr angenehm, wenn man immer wieder gesagt kriegt, das hast du jetzt getan, aber bitte mach es so oder probier es so. Aber man lernt nicht wirklich was dabei. Also man muss ja lernen, zu lernen, wie es geht.
Und, also, be your own teacher.
Eben, also das hat mein ehemaliger Lehrer David Takeno als Post-it-Notiz an der Wand gehabt, bei sich im Arbeitszimmer. Und er hat sich auch immer wieder darauf berufen, hör dir selber zu, bringst dir selber bei, wie es geht. Und ich habe gemerkt, das stimmt, weil wenn man keine Vorstellung von dem hat oder entwickelt, zumindest, wie man es hören möchte, findet man auch den Weg dahin nicht. Wenn man dieses Konzept aber hat, und das hoffe ich doch, dass die Studenten das von sich auch haben, dann muss man als Lehrer nur immer wieder schauen, um welche Parameter geht's, die dabei helfen können, dahin zu kommen.
Midori Seiler spielte hier auf einer historischen Geige aus der Schubert-Zeit, Wien, 1814, den vierten Satz aus der dritten Violinsonate G-Moll von Franz Schubert. Am Hammerklavier begleitete der belgische Pianist Jos van Immerseel.
Warum haben Sie sich eigentlich dann für altes Holz interessiert in Ihrem Leben? Warum nicht für junges Holz? War es auch die Faszination der Geschichte einer anderen Welt, weswegen Sie letztendlich die Barockgeige sehr oft in der Hand haben?
Ja, bestimmt. Dass man in eine versunkene Welt eintaucht und da die Schätze hebt und mit Leben erweckt. Das ist natürlich ein Aspekt, den ich nach wie vor sehr spannend finde. Psychologen würden wahrscheinlich mit dem Finger darauf zeigen, dass ich die vierte von vier Schwestern bin und meine drei älteren Schwestern sehr begabte Musiker schon vor mir waren und ich dann versucht habe, auch meine eigene Nische zu finden, die aber natürlich auch mit charakterlichen Eigenschaften wieder deckungsgleich sein muss. Also ich kann nicht mich für die alte Musik interessieren, wenn mir so ein gewisser Forscherdrang fehlt.
Ja, das Forschen und das Entdecken wollen ist da ein ganz wichtiger Aspekt, ja?
Ja.
Aber das ist natürlich eine Frage, die Sie wahrscheinlich in Interviews schon oft beantwortet haben. Warum Sie zur Geige gegriffen haben, das haben Sie jetzt schon mal beantwortet, wegen Ihrer Geschwister auch, dass Sie vielleicht ein Alleinstellungsmerkmal hatten. Und wenn Ihre Eltern beide Klavier gespielt haben, war das schon mal per se der Auftrag für Sie, kein Klavier zu spielen oder was anderes zu machen? Oder hat das trotzdem nahegelegen? Haben Sie auch am Klavier gesessen?
Ich habe auch am Klavier gesessen. Das war sozusagen die Bedingung, die meine Eltern gestellt haben, dass man erstmal überhaupt einen Umgang mit Tönen lernt, bevor man an dieses schwierige Geigeninstrument dran darf. Was ich jetzt, wo ich selber Kinder habe, nicht unbedingt notwendig finde. Ich merke aber jetzt, wo ich selber Kinder habe, dass das gemeinsame Spielen, also das überhaupt in der Lage sein, dass man Teil von Musik sein kann und nicht der alleinige Hersteller von Musik, das ist schon ein ganz wichtiger Aspekt. Mit Geige ist es da viel einfacher als mit Klavier. Mit Klavier natürlich, man kann fantastische Kammermusik spielen mit zwei Klavieren oder vierhändig oder mit Kollegen am Blas- oder Streichinstrument. Aber als Geiger hat man doch sehr viel flexiblere Einsatzmöglichkeiten im Orchester, im Ensemble.
Die Akademie für Alte Musik Berlin hörten wir mit dem zweiten Satz aus einem A-Dur-Violinkonzert Die Teichfrösche von Georg Philipp Telemann. Konzertmeisterin dieses Orchesters war, wie gesagt, von 2005 bis 2014 Midori Seiler, die hier auch als Solistin zu hören war. Midori Seiler, unser heutiger Gast.
Das gemeinsame Spielen haben Sie gerade erwähnt und das Wörtchen Spielen, das klingelt gerade bei mir so im Kopf. Ist das für Sie noch ein wichtiges Wort, das Spielen?
Naja, das ist so dieser Spruch, ja, du hast ja dein Hobby zum Beruf gemacht. Ne? Das ist natürlich in dem Moment, wo man ein Hobby wirklich zur Aufgabe macht und damit was erreichen will, zumindest, dass man davon leben kann, lauert die Gefahr, dass das spielerische Element verloren geht. Und wenn man dann wieder ein Hobby hat, dann ist das Spielen wieder im Vordergrund. Also da ist schon ein deutlicher Unterschied, aber Spielfreude, dass man auf der Bühne steht und Freude an dem hat, was man tut, das muss schon sein. Ohne der Freude am Spiel ist es eine freudlose Angelegenheit, das geht nicht.
Ist Ihnen die Geige da auch irgendwie als Faszinosum entgegengekommen, dass Sie gesagt haben damals, nur das will ich, in die Welt möchte ich eintauchen? Ich habe ein Enkelkind, ja, der nimmt diese Geige, der ist jetzt 2,5 Jahre und spielt auf der Geige, als wird er irgendwann mal ein ganz großer Geiger werden. Irgendwie hat das ja was. Dieses nah am Hals haben anscheinend und den Bogen in der Hand haben, so ein bisschen dirigieren, irgendwie die Welt beherrschen. Ist das sowas?
Naja, die Geige ist halt schon ein unglaublich komplexer Apparat. Ne? Man muss sehr viel tun, damit ein Klang entsteht. Und der Klang, der entsteht, ist auch noch ganz in hohem Maß beeinflussbar durch das, wie ich ihn handle. Also da muss man schon sehr viel Lust dazu haben, sich damit auseinanderzusetzen. Und wenn man dann Erfolgserlebnisse hat, dann ist es aber auch toll. Also die Geige ist schon ein Instrument, was einem ganz nahe kommt, finde ich, im Klang.
Midori Seiler spielte auf ihrer Original Guarneri-Geige aus dem Jahr 1680 den vierten Satz Presto aus der ersten Violinsonate G-Moll Bachwerkeverzeichnis 1001 von Johann Sebastian Bach.
Welche Geige spielen Sie? Welche Geige macht Ihnen da so Lust, dran zu bleiben, spielerisch zu bleiben?
Na, zumindest das ist sicher, dass sie eine Darmseite haben muss und keine Stahl-E-Seite, weil sonst habe ich keine Lust. Das finde ich einfach haptisch und vom Klang her nicht schön. Nicht mehr irgendwie, das macht mir keine Freude mehr. Ansonsten habe ich mehrere Geigen, je nach Epoche und Stimmtonhöhe auch.
Ah ja?
Ja.
Also schon auch so ein bisschen so eine Verrückte wie Jos van Immerseel, der für jede Epoche einen eigenen Flügel hat.
Ja, das ist aber auch notwendig. Also wenn ich zum Beispiel mit der Stimmtonhöhe variieren möchte, muss es sicher sein, dass ich ein paar Tage Zeit habe, um der Geige die Möglichkeit zu geben, sich an die neue Höhe zu gewöhnen. Das geht nicht auf Knopfdruck. Ich kann nicht einfach die Wirbel höher drehen oder niedriger drehen und die Geige ist glücklich und ich bin's auch. Also so ein Geigenklang ist erstmal in der Geige, der sitzt drin. Und wenn ich dann einen Viertelton hochgehe, wie das der Fall ist, wenn ich von 415 Hertz zu 430 gehe, oder hinuntergehe zu 392 Hertz, dann braucht die Geige einfach ein paar Tage, bis sie wieder sie selbst ist. Und dann gibt es auch Geigen, die besonders gut in tiefer Stimmung klingen und nicht besonders gut in hoher Stimmung. Dann ist irgendwie auch offensichtlich, okay, dich nehme ich für die spätere Musik, für die Klassik und dich für die frühe Musik oder dich für die französische Musik mit einem tiefgestimmten Cembalo. Und dann gibt es natürlich auch bauliche Details, die für jemanden in der historischen Aufführungspraxis eine große Rolle spielen. Also abgesehen von dem ganz großen Umbau, der zwischen dem 18. und dem 19. Jahrhundert stattgefunden hat, bei allen gut klingenden Geigeninstrumenten, gibt es auch noch kleine bauliche Veränderungen. Zum Beispiel spiele ich eine Barockgeige mit einem barocken Steg für die Musik bis Mozart und die gleiche Barockgeige mit einem späteren Steg von Anfang des 19. Jahrhunderts für Beethoven.
Sodass dann mehr Spannung entsteht auf den Saiten?
Das ist ein anderes Klangbild.
Ja.
Ja, das ist ein späteres Klangbild, wenn man so will. Also es ist nicht schöner, es ist nicht besser, es ist einfach anders und passt besser zu der Musik von Beethoven oder Schubert.
Thank you.
Beethoven im Klanggewand seiner Zeit. Der dritte Satz, Rondo Allegro Molto aus der Violinsonate S-Dur Opus 12 Nummer 3 mit Midori Seiler und Jos van Immerseel.
Das heißt, diese Welt, in der Sie sich bewegen mit der historischen Aufführungspraxis, ist quasi eine viel komplexere und auch kompliziertere als die, die eine spätromantische Epoche, sagen wir mal, mit ihrem Repertoire abdeckt und mit ihrem Instrumentarium. Kann man das so sagen?
Ja, man kann sagen, dass es ab 1820, 30 eigentlich baulich keine Veränderungen mehr gegeben hat. Bis auf die Ausnahme Saiten. Weil man hat noch sehr lange mit Darmsaiten gespielt, bis ins 20. Jahrhundert hinein. Und mit der industriellen, massenhaften Herstellung von Stahl dann Anfang des 20. Jahrhunderts ist die Stahlsaite wirklich über die ganze Welt geschwappt und hat den Markt erobert und die Darmsaite zum Verstummen gebracht. Da war es nochmal eine große Veränderung.
Ist es das, was Sie auch so interessiert hat und interessiert, sich mit dieser Musik auseinanderzusetzen und mit dieser Welt, dass Sie so kaleidoskopartig sich doch durch die Epochen und durch die unterschiedlichen Länder und Komponisten auch bewegt? Diese Vielfalt, diese Facettenreichhaltigkeit der Musik.
Ja, es ist auch immer wieder ein ganz tolles Erlebnis, wenn ich merke, diese Beethoven-Sonate wird mit diesem Bogen, der von 1765 ist, so klingen und hat diese Sprache. Und wenn ich den Bogen nehme von 1790, ein Modell, was in Wien gebräuchlich war, dann wird die Sonate komplett anders klingen. Das ist eine andere Sprache, so als ob ich einmal Französisch spreche und einmal Wienerisch. Das ist wirklich überhaupt nicht mehr zu vergleichen, ne? Und das ist ein spannendes Erlebnis, sowas. Und je nachdem, mit welchem Partnerinstrument, mit welchem Flügel ich dann zusammen spiele, muss das dann auch immer wieder abgestimmt werden. Deshalb ist es wichtig, verschiedene Möglichkeiten von Instrumenten und Bögen zu haben.
SWR 2 zur Person Midori Seiler. Die Geigerin hat sich voll und ganz der historischen Aufführungspraxis verschrieben. Da klingt auch ein Beethoven ungewohnt. Der erste Satz aus seiner Violinsonate A-Dur Opus 12 Nummer 2 war das zuletzt, gespielt von Midori Seiler und Jos van Immerseel.
Also wenn wir ein Porträt über Midori Seiler machen, dann muss man eigentlich sehr verschiedene Facetten auch von ihrer Persönlichkeit ansprechen. Einmal die Solistin, einmal die Kammermusikerin, die Pädagogin, die Konzertmeisterin. Und ja, sie sind wirklich unglaublich vielfältig aufgestellt. Also fangen wir mal an mit der Konzertmeisterin. Sie waren lange Zeit bei Anima Aeterna.
Ja.
Ein Ensemble, das sich intensiv mit historischer Aufführungspraxis auseinandersetzt, unter Leitung von Jos van Immerseel. Dann zunächst mal die Frage, was ist das für ein Ensemble, Anima Aeterna, bei dem Sie sich so lange aufgehalten haben?
Das ist ein sehr schillernder und lebendiger Haufen von Musikern, die wirklich sehr tief in die Materie hineindringen wollen. Das sind richtige, ja, das sind spleenige Bläser, die wirklich auf den Flohmärkten von Europa nach dem richtigen Instrument für genau diese Strauss-Literatur zum Beispiel oder für Debussy oder sowas suchen und das dann auch finden und bearbeiten, herrichten, damit sie damit spielen können.
Also das sind Freaks.
Das sind Freaks. Die Bläser sind
total Freaks. Da wird kein Ravel gespielt mit Instrumenten, die man 1990 gebaut wurden.
Das muss Paris von 1906 oder was auch immer genau das Passende gewesen sein. Sonst würden die es nicht benutzen. Und dann wird natürlich ein Jahr oder so darauf geübt, bis es auch klappt, weil So ein altes Instrument hat auch seine Tücken und Macken. Man muss es restaurieren und eben wirklich für sich nochmal finden, wie das funktioniert. Und dann wurden damit die Aufnahmen gemacht. Was ich immer sehr bewundert habe, weil für uns Geiger ist es schon ziemlich komplex, aber was die Bläser da leisten müssen, ist noch ungleich schwieriger.
Maurice Ravel, Pavane pour une enfant défunte mit dem belgischen Ensemble Anima Eterna unter Leitung von Jos van Immerseel. Anima Eterna, dieses Orchester, dem Midori Seiler lange Zeit als Konzertmeisterin angehörte.
Jetzt ist man die Frage an eine Konzertmeisterin oder Ex-Konzertmeisterin in diesem Fall, auch für unsere Hörerinnen und Hörer. Was ist das für eine Aufgabe letztendlich, auch in so einem Ensemble?
Na, es hat sehr viel mit Moderatorentätigkeit zu tun eigentlich, weil es gibt auf der einen Seite den Chef, der bestimmte Ideen hat und sich manchmal vielleicht nicht, ja, ohne dass ich jetzt Ungeschicklichkeit unterstellen möchte, aber der sich vielleicht manchmal nicht so hundertprozentig so ausdrückt, dass alle im Orchester das verstehen. Und auf der anderen Seite eben das Orchester, eine unglaublich heterogene Gesellschaft mit verschiedenen Instrumenten. Und der Konzertmeister hat die Aufgabe, die Intention des Dirigenten so zu bündeln, dass die Heterogenität von den einzelnen Spielern dann als ein großes Ganzes zusammengebündelt wird. Das ist natürlich auch die Aufgabe des Dirigenten, aber dadurch, dass der auf einem Dirigierpult steht, auf so einem Dirigierpodest, ja, genau, und seine Partitur vor sich hat und seinen Schlagstock in der Hand, ist er in einer anderen Situation, als wenn ich als Konzertmeister mit Instrument im Orchester sitze. Also ganz Psychologie her ist es was ganz völlig anders. Ne? Ich bin auf Augenhöhe mit den Musikern, aber in der Hierarchie über den Musikern, also zwischen Orchester und Dirigent, und habe so eine Vermittlerrolle.
Die Vermittlerrolle, das ist was sehr Interessantes. Sehen Sie sich auch als Vermittler, ich mache jetzt einen Sprung zur Solistin in diesem Fall, oder überhaupt als Interpretin, sind Sie Vermittler zwischen dem Komponisten, zwischen der alten Zeit und der neuen, wie auch immer?
Naja, um mich jetzt zum Beispiel mit dieser Vivaldi-Thematik beschäftigen zu wollen, muss ich erstmal eine Neigung spüren, dass ich merke, ah, das ist Musik, die reizt mich. Ich will was damit. Ich will sie spielen. Ich will sie irgendwie für mich entschlüsseln. Ich will sie knacken.
Verbreiten.
Ja, und wenn ich diese Lust spüre, dann ist das der zweite Schritt eigentlich, dass ich mir denke, okay, eigentlich wäre es toll, was damit zu machen und das, was ich damit finde, auch vorzustellen. Weil jeder weiß, wie das ist, wenn man zu einer Prüfung antritt oder zu einem Vortrag oder, ja, egal, wenn man vor die Öffentlichkeit sich hinstellt, dann ist der Prozess, der dahin führt, da gibt's immer ein gewisses Crescendo. Kurz bevor es dann soweit ist, werden sämtliche Energien mobilisiert und sämtliche Reserven herausgekratzt, die man hat. Und man denkt dann zwar immer, ach, hätte ich noch mehr Zeit, dann wird's noch irgendwie, dann würde noch mehr zusammenfließen. Aber es kommt dann zu einem Punkt, wo es heißt, stopp, jetzt muss man es aufführen, ausschütten. Und dieses Moment von, ich bring's mal wirklich auf den Punkt und mobilisiere bis dahin alles, was es gibt. Ja, das ist ein toller kreativer Prozess, der dann so eine Lust an einer bestimmten Musik, die ganz am Anfang steht als Initialzündung, auch krönen kann. Thank you.
Vivaldi, der erste Satz aus dem für Anna Maria dal Violin komponierten Violinkonzert D-Moll Rayon-Verzeichnis 248, die jüngste Aufnahme mit Concerto Köln und Midori Seiler.
Jetzt haben Sie die ganze Zeit im Hinterkopf diesen Vivaldi. 2018.
Ja, das war das letzte große
genau.
Projekt.
La Venezia, die Anna Maria. Was ist das für eine Musik, die Sie da eingespielt haben, die Sie da verbreiten, die Sie uns schenken?
Es ist eine sehr von der Geige gedachte Musik. Vivaldi muss ein fantastischer Geiger gewesen sein. Also das Geigeninstrument steht für mich ganz stark im Vordergrund. Und die Farbgebung, die man mit Geige verbindet, kann unglaublich differenziert sein. Also es ist nicht ein Geigenklang für ein Concerto, der sich deckt mit den Hunderten von anderen Concerti. Also jedes von diesen Concerti hat seine eigene Charakteristik und Thematik auch. Natürlich in der Technik, aber auch in der Melodik. Und ja, das finde ich immer wieder total spannend, wie sich das nie wiederholt.
Es ist ja vielleicht auch die Welt zwischen den Noten, die immer wieder so spannend ist bei Vivaldi, oder? Das, was überhaupt nicht notiert ist, das, was nicht gesagt wird, sondern das, was man vielleicht auch einbringen kann an Atmosphäre, an Betonung, an Phrasierung, an, wer weiß was, an Stürmen, an Trauer, das steht ja alles nicht da, sondern
Genau, das ist so, wie Sie sagen. Also die aufgeschriebene Musik ist wie ein Skelett und man bestückt dieses Skelett mit Fleisch und Blut. Da kommt ganz viel vom Musiker selbst, der sich überlegt, welche Art der Phrasierung gibt es, welche Bindungen setze ich dazu noch. Also was gebe ich dazu aus meinem Wissen, von meinem Geschmack aus, damit diese Musik noch reicher wird und auch der Intention des Komponisten näher kommt. Weil der Komponist hat auch nicht gesagt, bitte spielt das genau so, wie ich schreibe. Und keine Note dazusetzen und keine Bindung dazu, sondern das waren Vorlagen an den Musiker, der genau seinen Komponisten gekannt hat. Ne? Also er hat das den Mädchen im Ospedale vorgelegt und die hatten bei ihm Geigenunterricht genossen und die wussten genau, wenn er diese Kombination von Tönen schreibt, dann gibt es diese Art von Bindungen, die nicht dastehen. Es gibt diese Art von Verzierungsnoten, die auch nicht dastehen. Und er konnte wissen, wenn er was geschrieben hat, dass man das dann so gespielt hat, wie er es in seinem Ohr hören wollte und nicht, wie es schwarz auf weiß dann auf dem Papier stand.
Das waren zweiter und dritter Satz aus dem D-Moll-Violinkonzert Rayon-Verzeichnis 248 von Vivaldi mit Midori Seiler und Concerto Köln.
Ist es jetzt in dem Fall von Anna Maria dal Violin, so hat man sie ja genannt, diese große Künstlerin ihrer Zeit, diese Weise, die anscheinend eine der ganz großen Schülerinnen von Vivaldi war. Ist es so, dass Vivaldi ihr auch diese Musik geschrieben hat, extra? Wissend, das wird dieses Mädchen spielen?
Ja, die Konzerte, die ich auf der CD eingespielt habe, sind alle speziell an Anna Maria geschrieben worden. Also er hat sie ihr gewidmet.
Ist das ein Unterschied zu dem, was er für sich geschrieben hat, denken Sie? Oder ist es das, was er auch für sich geschrieben hat? Ich meine, die vier Jahreszeiten zum Beispiel, das ist ja eine Musik, die er absolut für sich geschrieben hat und auch unter Verschluss gehalten hat, damit nur er sie spielen konnte. Aber wenn er dann für Anna Maria geschrieben hat, ist das, was ist das für Musik?
So viele Konzerte, die haben eine sehr große Bandbreite an Affekten und technischen Schwierigkeiten. Sie muss auf jeden Fall technisch sehr fit gewesen sein. Und Vivaldi sah sich als ihr Lehrer natürlich immer noch eine Stufe drüber, denke ich mal. Er war ja auch deutlich älter als sie. Also er hat sich selbst noch schwierigere Sachen geschrieben in der Zeit. Aber das, was er ihr geschrieben hat, war schon ordentlich schwierig. Also da musste man schon wirklich Stunden üben, um das bewältigen zu können, so dass es eine Freude war, zuzuhören.
Glauben Sie, dass diese Anna Maria irgendwie eine Auswirkung auf sein Schaffen hatte? dass sie ihn inspiriert hat oder dass ein Teil seines Schaffens so gar nicht denkbar gewesen wäre, wenn es sie nicht gegeben hätte?
Ja, ich denke, jeder, der in so einer Art von Tätigkeit zu tun hat, dass er schreibt und jemand anders spielt es, er schreibt, jemand anders liest es oder drückt es aus, der fühlt, was das für ein Unterschied ist, wenn man sich vorstellen kann, wer wird das letztlich dann lesen oder aufführen. Das ist schon wichtig, das spielt bestimmt eine große Rolle in so einer Situation, wenn man ein Werk jemandem widmet, bin ich überzeugt.
Die Geigerin Midori Seiler und Concerto Köln hörten wir mit dem zweiten und dritten Satz aus dem insgesamt sehr samtig angelegten Violinkonzert E-Dur, Rion-Verzeichnis 270a von Vivaldi, ebenfalls geschrieben für das damals Furore machende Waisenmädchen Anna Maria dal Violin, eine der großen Schülerinnen Vivaldis und später höchst erfolgreiche Virtuosin ihrer Zeit.
Sind Sie der Dame näher gekommen? Haben Sie die kennengelernt? Diese Anna Maria, sind Sie in deren Rolle geschlüpft? Hatten Sie so ein Gefühl, als Sie da gestanden haben bei der Aufnahme beziehungsweise bei den Aufführungen und das gespielt haben? Ist das so ein Moment?
Ja, sie hat mich sehr berührt. Sie hat mich sehr berührt nach all dem, was ich gelesen habe über das Leben, was die Mädchen da geführt haben in dem geschlossenen und geschützten Rahmen des Ospedale. Aber sie hat mir auch sehr viele Rätsel aufgegeben, die ich nicht lösen konnte. Zum Beispiel, wie hat ihr Alltag an der Geige ausgesehen? Was hat sie für Stücke geübt? Wie hat sie ihre Technik so dermaßen auf Vordermann gebracht? Wenn wir heute jetzt anfangen, Geige zu üben, nehmen Übungsstücke, so wie Sefcik, Karl Flesch, das ist alles Anfang des 20. Jahrhunderts. Die Violinschulen für die linke Hand, die heute benutzt werden, die sind einfach ungefähr 100 Jahre alt. Und damals wird Vivaldi seine eigene Schule gehabt haben. Und darüber wüsste ich zum Beispiel sehr gerne mehr.
Gibt es da keine Notizen drüber? Ich meine, sie hat doch auch so ein Tagebuch geführt, in dem sie einiges niedergeschrieben hat. Ist das was, womit sie sich dann auch am Rande solch einer Aufnahme beschäftigen? Dass sie diesen historischen Background so ein bisschen aufarbeiten für sich selbst? Das meinte ich auch eben, so ein bisschen in die Rolle geschlüpft, dass sie plötzlich Blut lecken und von so einer Persönlichkeit auch infiziert und interessiert sind?
Ja, es gibt natürlich sehr wenig Material über sie und ich hoffe, dass das im Laufe der Zeit dann noch besser erforscht wird, was da tatsächlich hinter diesen verschlossenen Mauern passiert ist, wie die Mädchen gelebt haben, wie sie gelernt haben. Sehr viel Aufschluss hat mir gegeben die Beschäftigung mit dem Violinkonzert in C-Dur, was wir nicht aufgenommen haben, was aber auch in ihrer handschriftlichen Sammlung, in diesem Büchlein kopiert ist, wo sie einen langsamen Satz, den wir kennen aus einer anderen Handschrift, ausgeziert hat. Also sie hat sehr viele Noten dazugefügt, Ornamente. Und wie diese Noten hinzugefügt sind, das zeigt uns ja, wie jemand tickt, was für einen Geschmack er hat, was er spielen kann, was er gut findet. Und wenn wir davon ausgehen, was natürlich auch nicht sicher ist, dass das tatsächlich ihr Geschmack ist, dass das ihre Handschrift ist, dass das auf ihren Mist gewachsen ist, dann können wir davon ausgehen, dass sie eine unglaublich fantasiebegabte, sehr musikalische, gut ausgebildete, also auch in der Setzkunst, in der Harmonielehre Musikerin war, die sehr risikofreudig war und gut mit Konflikten umgehen konnte. Es sind sehr viele Dissonanzen, die man auch ertragen muss. Ja, also solche Attribute fallen mir ein, wenn ich diese Verzierungen sehe. Wobei, gut, es kann natürlich sein, dass Vivaldi ihr die diktiert hat oder sonst jemand.
Das war noch einmal Antonio Vivaldi, das Largo Cantabile, sehr sanglich und unter einem geheimnisvollen Schleier. Dieser Mittelsatz aus dem Violinkonzert G-Dur, Rionverzeichnis 308, auch für Anna Maria dal Violin geschrieben, gespielt hier noch einmal von Midori Seiler und Concerto Köln.
Verlassen wir erstmal die Welt des Vivaldi und Venedigs und Concerto Kölns, mit dem Sie diese Aufnahme gemacht haben, immer wieder auch diesem Ensemble begegnet sind. Sie haben ja immer wieder
Wasser hört man natürlich auch bei Venedig, ne? Also bei Vivaldi. Das verbinden, ja.
Ja. Ich finde, diese Stimmung, diese venezianische Stimmung.
Ja, man hört immer wieder Wasser, Wasser, Wasser. Licht von Venedig und das Wasser. Also das ist natürlich meine Assoziation, aber ich finde, man hört es in der Musik.
Ja, aber wir verlassen diese Welt jetzt. Gut. Aber wir kommen zu einer Welt, zu einer Essenz. Zu dem, was es heißt, wenn man Johann Sebastian Bach spielt. Wenn Sie zurückgeworfen sind auf sich selbst mit der Geige allein in der Hand. Ist das die Essenz, das, was Johann Sebastian bringt? Und dennoch Reichtum pur? Sehen Sie das auch so? Wenn Sie die Partiten und die Solosonaten von Johann Sebastian Bach spielen, eingespielt haben? Ist das Reichtum pur für Sie?
Ja, absolut. Das ist für mich mit nichts zu vergleichen, wenn ich wieder stehen kann und diese Musik für mich erarbeiten kann. Also ich bin jetzt auch gerade wieder dabei. Ich nehme mir die Sonaten wieder zur Hand für ein zukünftiges Projekt und gehe da wieder irgendwie mit ganz frischem Geist dran und entdecke wieder so viel. So, dass ich mir denke, meine Güte, das hört ja nie auf, dass man neue Dinge daran findet. Also das Spieltechnische natürlich ist das eine, dass man erstmal hinkriegen muss, auf dieser Barockgeige mit den Darmsaiten die Noten an sich zum Klingen zu bringen und sinnvoll zum Klingen zu bringen. Und die Konzeption, die Strukturierung, das Formen des Ganzen, das ist das andere, wo es immer wieder auch zum Glück weitergeht mit neuen Einsichten und Ideen, Erkenntnissen.
Johann Sebastian Bach, also das ist für mich eine Welt, die ist eigentlich unfassbar. Wenn man diese Solosonaten oder Solopartiten auch hört, was bietet Johann Sebastian Bach der Geige oder Ihnen in diesem Fall, was andere Komponisten so nicht bieten?
Es ist eine gewisse Sinnhaftigkeit oder eine Perfektion, die in einer Sinnhaftigkeit gründet. Das heißt, es ist so perfekt, weil er darin einen Sinn gesehen hat. Es ist nicht perfekt, weil er einen Spleen hatte, ein Perfektionist zu sein und nicht anders konnte, wie so ein Waschzwang. Sondern für ihn war das, also ist jetzt meine Idee davon, aber eine spirituelle Idee, die absolute Perfektion dadurch auszudrücken, und die absolute Perfektion ist das Göttliche, dass es so vollkommen gesetzt ist, so vollkommen komponiert und ausgedrückt ist. Und dass die Zufälle, wenn es denn überhaupt solche gibt in der Musik, dass die auch einem Prinzip folgen. Also das durch und durch Sinnhafte in seiner Musik, das finde ich das Spezielle.
SWR 2 zur Person Midori Seiler. Die auf historische Aufführungspraxis spezialisierte Geigerin spielte Bach auf der originalen Guarneri-Geige aus dem Jahr 1680. Kunstvoller geht kaum. Johann Sebastian Bach. Die Fuge aus der Violin-Solosonate G-Moll, Bachwerkeverzeichnis 1001.
Das ist der Bachsche Kosmos. Kann man davon reden?
Ja, natürlich. Ja.
Diese Perfektion, die er in diesen Partiten an den Tag legt, auch für die Geige, für so ein Solo-Instrument, das ist ja überhaupt nicht zu fassen, ja, finde ich. Und das auch umzusetzen Ich meine, er war Organist, er war Tastenmensch eigentlich, aber er hat natürlich auch die anderen Instrumente beherrscht und dafür dann zu schreiben. Und wenn man das vielleicht mal überträgt dann auf Mozart. Mozart war ja auch ähnlich angelegt, zunächst mal als der Wunderknabe am Klavier, der allerdings auch dann mal dem Zollbeamten bestochen hat mit einem tollen Geigenspiel. Also das war auch so ein Wunderkind auf all den Instrumenten. Und wenn Sie jetzt Mozart spielen, was ist das für ein Mozart, den Sie dann spielen? Was ist das für ein Mensch? Wenn man das jetzt vergleicht mit diesem Bachschen Kosmos auf der Geige, was bietet Mozart auf der Geige? Sie haben Mozart-Sonaten eingespielt, Sie haben auch Mozart-Konzerti eingespielt, auch mit Jos van Immerseel, also dann auch in historischer Aufführungspraxis. Und welchen Mozart haben Sie da kennengelernt? Im Vergleich jetzt zu diesem sinnhaften Bach, würde ich jetzt mal sagen.
Na, Mozart ist, auch wenn er als unglaublich affektgetriebener Komponist daherkommt, der einfach eine unheimliche Freude und was Spielerisches hatte beim Komponieren, darf man nicht vergessen, dass er auch unheimlich gut ausgebildet war. Also sein Fundament als Komponist war wirklich unglaublich tragfähig. Da war nichts, da konnte man nicht dran rütteln. Und selbst wenn er dann einfach irgendwas dahingeschmissen hat und dann noch im Konzert auswendig gespielt hat und alle anderen hatten Noten und er hat seinen Part im Kopf gehabt, das war trotzdem perfekt. Ne? Also es war von der Kompositionstechnik her, auch wenn es total spontan und so aus der Luft gegriffen schien, das hatte Hand und Fuß, was er gemacht hat. Insofern gibt es da durchaus Ähnlichkeit. Ne? Das ist eine andere Art von Perfektion, die ich ihm da überhaupt nicht absprechen möchte. Ich denke nur, dass die Geige bei Mozart ja so eine gewisse Wildheit auch haben darf. Und weil bei Bach, da ist der große Kontext, der große Kosmos, das göttliche Prinzip, all das versus Menschenprinzip, der natürlich auch wild sein darf. Aber da ist immer eine Spannung zwischen diesen beiden Polen. Und bei Mozart sehe ich sehr viel mehr den Menschen pur in Vordergrund. Also den Menschen Mozart, den empfinde ich auch, wenn ich seine Musik spiele, ganz stark. Viel stärker als Bach, der mir irgendwie als Mensch total fremd bleibt.
Wolfgang Amadeus Mozart, Midori Seiler und Jos van Immerseel spielten hier auf Nachbauten historischer Instrumente der Mozartzeit den ersten Satz aus der Violinsonate F-Dur, Köchelverzeichnis 377.
Das heißt, Sie haben schon ein besonderes Verhältnis zu Mozart, oder?
Ja, natürlich. Also ich habe ein sehr starkes Gefühl, wenn ich seine Musik spiele, für ihn als Mensch oder wie er war und ja, was ich mit der Musik auch empfinde.
Sie wurden ja ausgezeichnet für Ihr verantwortungsvoll wahrgenommenes Wirken um Mozart, mit dem Sächsischen Mozartpreis. Ihr verantwortungsvoll wahrgenommenes Wirken um Mozart. Was heißt denn das genau?
Ja, das Verantwortung, ist sehr nett
ausgedrückt. Verantwortung gegenüber Mozart. Wie würden Sie das vielleicht formulieren für sich selbst? Ich meine, das wurde Ihnen ja jetzt natürlich aufoktroyiert, dass Sie verantwortungsvoll damit umgegangen sind. Aber wenn Sie das jetzt mal aufgreifen würden und sagen würden, ja, mein Wirken gegenüber Mozart ist verantwortungsvoll, auch mal das, was ich als Pädagogin über Mozart weitergebe, was ist es?
Na, was ich wichtig finde bei Mozart oder dem Studieren von seiner Musik, ist der Kontext natürlich, in dem er sich selber bewegt hat, als er gelernt hat, weil uns das Aufschluss gibt, wie er als Musiker überhaupt getickt hat. Als zentrale Figur natürlich sein Vater Leopold, der ein unglaublich guter Pädagoge gewesen sein muss. Wenn man seine Schule liest, dann Er hat kein Kapitel oder fast kein Kapitel ausgelassen, um einem Knaben, Mädchen haben kaum Geige gespielt, wirklich zu vermitteln, wie man dieses Instrument im Laufe der Zeit zu meistern lernt. Das ist sehr, sehr deutlich und wenn man selber unterrichtet, merkt man durch seine Querverbindungen in dieses Thema und in jene andere Technik, wie viel Ahnung er gehabt hat vom Unterrichten an sich und vom Medium Musik, vom Instrument der Geige und so weiter. Also er hat schon mal wirklich eine unheimlich gute Startposition gehabt durch seinen Vater. Natürlich auch sehr problembehaftet, weil wenn man von seinem Papa immer gesagt kriegt, wie es sein soll, ist es nur bedingt lustig. Aber er hat da bestimmt sehr viel rausgeholt und dann transformiert, zu seinem eigenen gemacht. Und die Kenntnis von dem, was Leopold bestimmt von seinem Sohn wollte, ist aber der erste Schritt, finde ich, dass man da hineinschaut und die Entwicklung dann weiterverfolgt, die Mozart genommen hat.
Noch einmal Mozart, in akribischer Vorbereitung und Analyse vor der Aufnahme aufbereitet und dann eingespielt von Midori Seiler und Jos van Immerseel. Der langsame zweite Satz aus der Violinsonate F-Dur, Köchelverzeichnis 376.
Sie haben sich Mozart erschlossen, nicht nur allein in Ihren Aufnahmen, sondern gemeinsam mit Jos van Immerseel, so wie Sie auch Beethoven, Schubert eingespielt haben. Auch auf diese Art und Weise, auch mit Jos. Und wie ist die Zusammenarbeit zwischen Ihnen und Jos van Immerseel gewesen? Zwei Musiker, die sich intensiv mit historischer Aufführungspraxis auseinandersetzen. Kommt es da zu Diskussionen oder ist das dann von vornherein ein gleiches Schwingen und deswegen macht man so tolle Aufnahmen? Oder wie sieht das aus?
Na, rückblickend, diese Mozart-Aufnahme ist jetzt schon 19 Jahre alt. Das ist nicht mehr frisch. So, ich bin auch nicht mehr so jung wie vor 19 Jahren. Und rückblickend würde ich sagen, dass ich das große Glück hatte, mit so jemandem diese Musik erarbeiten zu können, der Jahrzehnte davor schon für sich selber so viel erfasst und erforscht hatte. Also der war karrieremäßig in seiner Biografie natürlich an einem anderen Punkt als ich damals und hat mich aber respektiert in meiner Eigenständigkeit. Auch als Geigerin natürlich, das Instrumentarium ist ein ganz anderes, die Sprache ist eine andere. Und ich habe sehr von seiner Erfahrung profitiert. Und er hat wahrscheinlich im Gegenzug die Frische genossen, mit der ich da drangekommen bin. Auch weil ich an einem anderen Punkt geigerisch war, mit anderen Ergebnissen als die Leute, die damals mit ihm an der Geige angefangen haben. So erkläre ich mir das. Heute würde ich sagen, ein toller Mentor, der mir wirklich sehr viele Türen geöffnet hat, innerlich, also in meinem Verständnis für viele Arten von Musik.
Mozart, Beethoven, Schubert, Bach haben wir angesprochen, Vivaldi, Haydn sollten wir vielleicht noch ansprechen, Concerti, die haben Sie aufgenommen mit Concerto Köln.
Ja, richtig.
Und wenn Sie auf diesen Haydn schauen, ist das so eine Episode oder ist das ein Musiker, der auch sehr wichtig ist, auch sehr wichtig für Sie ist? Was würden Sie sagen?
Na, Haydn ist für mich nicht der rote Faden wie Bach, den ich von Anfang an gespürt habe, der mich irgendwie zieht und immer noch zieht, den ich bis mein Lebensende immer wieder in den Händen haben werde, täglich. Aber er ist ein Komponist, der mich immer wieder beglückt, bereichert, überrascht. Also wenn ich dann eine Partiturseite aufschlage von einer Symphonie oder mir was anhöre, das ist immer wieder so, dass ich denke, boah, ist das toll. Das hat einen Reichtum, der auf seine Art wirklich so speziell und so unnachahmlich ist. Und
das stimmt, das denke ich auch immer. Ja. Also diese 104 Symphonien, selbst in der 104. oder in der 100. diese Ideen, die der immer wieder eingebracht hat. Immer wieder dieses, ich denke jetzt was Neues, ich überrasche das Publikum wieder von...
Man ist sollte
das in
meinen,
den Konzerti auch so?
Ja,
in
weil den Violinkonzerten? Die Mittel sind denkbar einfach. Ne? Es ist eine Melodiestimme, die über einem vierstimmigen Satz konzertiert. Und trotzdem, es fallen ihm immer wieder Sachen ein, wo man sich denkt, wie hat er das wieder gemacht? Es ist so bezaubernd und so überraschend. Insofern, ich bin immer wieder total glücklich, wenn ich mich mit der Musik beschäftigen kann, wenn es dafür einen Anlass gibt. Aber es ist als Geiger natürlich nicht das tägliche Brot, weil gut, wir haben die Sinfonien, wir haben die Konzerti, aber davon abgesehen, ja, Trios natürlich, Streichquartette, aber das ist jetzt nicht wie die Solopartiten und Sonaten.
Das war der schillernde, manchmal sogar etwas derbe Finalsatz aus dem G-Dur-Violinkonzert Hoboken 7a4 von Joseph Haydn. Midori Seiler spielte den Solopart und dirigierte, wie zur damaligen Zeit üblich, vom Solistenplatz aus auch Concerto Köln.
Ich möchte nochmal den Bogen zu Ende spannen, mit dem ich angefangen habe. Ich hatte Sie gefragt nach den Studenten, was der häufigste Satz ist. Sie haben gesagt, be your own teacher. Seien Sie Ihr eigener Lehrer. Am Schluss frage ich Sie noch einmal, Sie als Pädagogin, egal ob in Meisterkursen oder wo auch immer Sie pädagogisch auch auftreten oder die Musik weitergeben, außer auch nur auf der Geige, wofür möchten Sie die Menschen bzw. die Studenten am liebsten sensibilisieren? Was ist Ihnen am meisten wert, auch im Vermitteln von Musik?
Was ich bei meinen Studenten ganz wichtig finde, ist erstmal zu lesen, was da ist. Zu erkennen, was hat der Komponist geschrieben. Und als zweiter Schritt, was willst du damit? Was willst du damit? Also dieses Einnehmen von der Musik, dass man sich das zu eigen macht und zu seiner Musik macht. Also dass man durch das Wiedergeben seine individuelle Prägung der Musik gibt. Diese Individualität ist durch nichts zu ersetzen, finde ich. Wenn jemand auf der Bühne so ein Maß an Freiheit hat, dass er etwas, was jemand anders vor langer Zeit geschrieben hat, zu seinem eigenen macht und sich darin frei ausdrücken kann, dann wird man als Hörer irgendwo auch freier.
Schöner Aspekt. Ich habe jetzt zum Schluss noch ein paar Worte, die ich Ihnen gern sagen würde, und Sie antworten da vielleicht ganz spontan drauf. Was für Sie bedeutet zum Beispiel Leidenschaft?
Freiheit.
Neugierde?
Gesundheit.
Verantwortung?
Konsequent sein.
Und Freude?
Wichtig.
Was ist Ihr Lieblingsplatz?
Ich bin gern oben in den Bergen.
Nach dem Konzert?
Muss ich viel Wasser trinken.
Ich möchte noch?
Viel spielen.
Stille? Wichtig für Sie?
Ja, sehr. Ich reise nie ohne Ohrenstöpsel.
Ganz zum Schluss, haben Sie ein Credo, ein musikalisches Credo?
Tiefer geht immer. Tiefer in die Materie dringen.
Musik ist?
Eine Sprache.
Thank you.
SWR 2, das war zur Person Midori Seiler. Mein Name ist Roland Kunz und zum Schluss hörten wir noch die Romanze für Violine und Orchester des Heidenfreunds, Geigers und Impresarios Johann Peter Salomon. Midori Seiler spielte noch einmal gemeinsam mit Concerto Köln. Falls Sie diese Sendung nochmals nachhören möchten, sie steht noch eine Woche lang im Internet unter www.swr2.de und hier ist sie unter der Rubrik zur Person zu finden. Jetzt im Anschluss folgen die Nachrichten und danach SWR 2 Lesenswert Magazin.